»Aber ich bitte Sie, Buddenbrook«, fing Gretchens an, indem er sich lang über das Billard beugte und den Stock auf seiner knochigen Hand sorgsam zielend hin und her bewegte, »dieser Zollverein, ich verstehe das nicht. Unser System ist doch so einfach und praktisch, wie? Die Einklarierung auf Bürgereid. Eine schöne alte Institution.« Dies musste der Konsul zugeben. »Nein, wahrhaftig, Herr Konsul, wenn Sie etwas schön finden.« Senator Langhals war ein wenig entrüstet. »Ich bin ja kein Kaufmann. Aber wenn ich ehrlich sein soll, nein, das mit dem Bürgereid ist ein Unfug allmählich, das muss ich sagen. Es ist eine Formalität geworden, über die man ziemlich schlank hinweggeht. Und der Staat hat das Nachsehen. Man erzählt sich Dinge, die denn doch arg sind. Ich bin überzeugt, dass der Eintritt in den Zollverein von Seiten des Senates...« »Dann gibt es einen Konflikt.« Herr Köppen stieß zornentbrannt das Kö auf den Boden. Er sagte »Konflikt« und stellte jetzt alle Vorsicht in Betreff der Aussprache hintan. »Einen Konflikt, da verstehe ich mich auf. Nee, alle schuldige Achtung, Herr Senator. Aber Sie sind ja wohl nicht zu helfen, Gott bewahre.« Und er redete hitzig von Entscheidungskommissionen und Staatswohl und Bürgereid und Freistaaten. Gottlob, dass Jean-Jacques Hofstede ankam. Arm in Arm mit Pastor Wunderlich trat er herein, zwei unbefangene und muntere alte Herren aus sorgloserer Zeit. »Nun, meine braven Freunde«, fing er an, »ich habe etwas für Sie, einen Scherz, etwas Lustiges, ein Verslein nach dem Französischen. Passen Sie auf.« Er ließ sich gemächlich auf einem Stuhl nieder, den Spielern gegenüber, die auf ihre Köys gestützt an den Billards lehnten, zog ein Blättchen aus der Tasche, legte den langen Zeigefinger mit dem Siegelring an die spitze Nase und verlas mit einer fröhlichen und naiv-epischen Betonung: »Als Sachsens Marschall einst die stolze Pompadour im goldenen Phaeton vergnügt spazieren fuhr, sah Frelon dieses Paar. O, rief er, seht sie beide, des Königs Schwert und seine Scheide.« Herr Köppen stutzte einen Augenblick, ließ dann Konflikt und Staatswohl dahinfahren und stimmte in das Gelächter der übrigen ein, das der Saal widerhallte. Pastor Wunderlich aber war an ein Fenster getreten und kicherte, der Bewegung seiner Schulter nach zu urteilen, still vor sich hin. Man blieb noch eine gute Weile beisammen, hier hinten im Billardsaal, denn Hofstede hatte noch mehr Scherze ähnlicher Art in Bereitschaft. Herr Köppen hatte seine ganze Weste geöffnet und war bei bester Laune, denn er befand sich besser hier als im Speisesaal bei Tische. Er machte drollige plattdeutsche Redensarten bei jedem Stoß und rezitierte dann und wann beglückt vor sich hin: »Als Sachsens Marschall einst«. Das Verslein nahm sich wunderlich genug aus in seinem rauen Bass. 9. Es war ziemlich spät, gegen 11 Uhr, als die Gesellschaft, die sich im Landschaftszimmer noch einmal zusammengefunden hatte, beinahe gleichzeitig aufzubrechen begann. Die Konsulin begab sich sofort, nachdem sie die Handküsse aller in Empfang genommen, in ihre Zimmer hinauf, um nach dem leidenden Christian zu sehen, indem sie die Aufsicht über die Mägde beim Wegräumen des Geschirres an Mamsell Jungmann abtrat, und Madame Antoinette zog sich ins Zwischengeschoss zurück. Der Konsul aber geleitete die Gäste die Treppe hinunter, über die Diele und bis vor die Haustür auf die Straße hinaus. Ein scharfer Wind trieb den Regen seitwärts herunter, und die alten Krögers krochen, in dicke Pelzmäntel gewickelt, eiligst in ihre majestätische Equipage, die schon lange wartete. Das gelbe Licht der Öllampen, die vorm Haus auf Stangen brannten und weiter unten an dicken, über die Straße gespannten Ketten hingen, flackerte unruhig. Hier und da sprangen die Häuser mit Vorbauten in die Straße hinein, die abschüssig zur Trave hinunterführte, und einige waren mit Beischlägen oder Bänken versehen. Feuchtes Gras spross zwischen dem schlechten Pflaster empor. Die Marienkirche dort drüben lag ganz in Schatten, Dunkelheit und Regen gehüllt. »Merci«, sagte Lebrecht Kröger und drückte dem Konsul, der am Wagen stand, die Hand. »Merci, Jean. Es war allerliebst.« Dann knallte der Schlag, und die Equipage polterte davon. Auch Pastor Wunderlich und der Makler Gretchens gingen mit Dank ihres Weges. Herr Köppen, in einem Mantel mit fünffacher Pelerine, einen weitschweifigen grauen Zylinder auf dem Kopf und seine beleibte Gattin am Arm, sagte in seinem biedersten Bass: »Nahmt, Buddenbrook. Na, geh rein, erkält dich nicht. Vielen Dank, du. Ich habe gegessen wie lange nicht. Und mein Roter zu 4 Courantenmark konveniert dir also? Gut Nacht nochmal.« Das Paar ging mit Konsul Kröger und seiner Familie gegen den Fluss hinunter, während Senator Langhals, Dr. Grabow und Jean-Jacques Hofstede die entgegengesetzte Richtung einschlugen. Konsul Buddenbrook stand, die Hände in den Taschen seines hellen Beinkleides vergraben, in seinem Tuchrock ein wenig fröstelnd, ein paar Schritte vor der Haustür und lauschte den Schritten, die in den menschenleeren, nassen und matt beleuchteten Straßen verhallten. Dann wandte er sich und blickte an der grauen Giebelfassade des Hauses empor. Seine Augen verweilten auf dem Spruch, der überm Eingang in altertümlichen Lettern gemeißelt stand: »Dominus providebit«. Während er den Kopf ein wenig senkte, trat er ein und verschloss sorgfältig die schwerfällig knarrende Haustür. Dann ließ er die Windfangtüre ins Schloss schnappen und schritt langsam über die hallende Diele. Die Köchin, die mit einem Teebrett voll Gläser klirrend die Treppe herunterkam, fragte er: »Wo ist der Herr Trina?« »Im Esssaal, Herr Konsul.« Ihr Gesicht wurde so rot wie ihre Arme, denn sie war vom Lande und geriet leicht in Verwirrung. Er ging hinauf, und noch in der dunklen Säulenhalle machte seine Hand eine Bewegung nach der Brusttasche, wo das Papier knisterte. Dann trat er in den Saal, in dessen einem Winkel noch Kerzenreste auf einem der Kandelaber brannten und die abgeräumte Tafel beleuchteten. Der säuerliche Geruch der Schalottensoße lag beharrlich in der Luft. Dort hinten bei den Fenstern ging, die Hände auf dem Rücken, Johann Buddenbrook gemächlich auf und ab. 10.
»Na, mein Sohn Johann, wo geht die dat?«
Er blieb stehen und streckte dem Sohne die Hand entgegen, die weiße, ein wenig zu kurze, aber fein gegliederte Hand der Buddenbrooks. Seine rüstige Gestalt, an der nur die gepuderte Perücke und das Spitzenjabot weiß aufleuchtete, hob sich matt und unruhig beleuchtet von dem Dunkelrot der Fenstervorhänge ab.
»Noch nicht müde?« »Ich gehe hier und horche auf den Wind. Verflixtes Wetter. Kapitän Claude ist von Riga unterwegs. Oh, Vater, mit Gottes Hilfe wird alles gut gehen. Kann ich mich darauf verlassen?« »Zugegeben, dass du mit dem Herrgott auf Du und Du stehst.«
Dem Konsul ward wohler zumut angesichts dieser guten Laune. »Ja, um zur Sache zu kommen«, fing er an, »so wollte ich Ihnen nicht nur gute Nacht sagen, Papa, sondern, aber Sie dürfen nicht böse werden, wie? Ich habe Sie mit diesem Briefe, er ist heute Nachmittag gekommen, bis jetzt nicht ennuyieren wollen an diesem heiteren Abend.«
»Monsieur Gotthold, voilà!«
Der alte Herr tat, als bliebe er ganz ruhig, angesichts des bläulichen, versiegelten Papieres, das er entgegennahm.
»Herrn Johann Buddenbrook Senior persönlich. Ein Mann von Conduit, dein Herr Stiefbruder Jean. Habe ich seinen zweiten Brief neulich überhaupt beantwortet? Allein er schreibt einen dritten.«
Während sein rosiges Gesicht sich mehr und mehr verdüsterte, zerriss er mit einem Finger das Siegel, entfaltete rasch das dünne Papier, wandte sich schräge, dass die Schrift vom Kandelaber aus beleuchtet ward, und führte einen energischen Schlag mit dem Handrücken darauf. Selbst in dieser Handschrift schien Abtrünnigkeit und Rebellion zu liegen. Denn während die Zeilen der Buddenbrook sonst winzig, leicht und schräge über das Papier eilten, waren diese Buchstaben hoch, steil und mit plötzlichem Drucke versehen. Viele Wörter waren mit einem raschen, gebogenen Federzug unterstrichen. Der Konsul hatte sich ein wenig seitwärts bis zur Wand, wo die Stühle standen, zurückgezogen, aber er setzte sich nicht, da sein Vater stand, sondern erfasste nur mit einer nervösen Bewegung eine der hohen Lehnen, während er den Alten beobachtete, der, den Kopf zur Seite geneigt, mit finsteren Brauen und schnell sich bewegenden Lippen las. »Mein Vater, wohl zu Unrecht verhoffe ich, dass Ihr Rechtssinn groß genug sein wird, um die Entrüstung zu estimieren, welche ich empfand, als mein zweiter, so dringlicher Brief in Betreff der wohlbewussten Angelegenheit ohne Antwort verblieb, nachdem nur auf den ersten eine Entgegnung, ich geschweige welcher Art, zur Hand gekommen war. Ich muss Ihnen aussprechen, dass die Art, in welcher Sie die Kluft, welche dem Herrn sei's geklagt zwischen uns besteht, durch Ihre Hartnäckigkeit vertiefen, eine Sünde ist, welche Sie einstmals vor Gottes Richterstuhl aufs Schwerste werden verantworten müssen. Es ist traurig genug, dass Sie vor Jahr und Tag, als ich, auch gegen Ihren Willen, dem Zuge meines Herzens folgend, meine nunmehrige Gattin ehelichte und durch Übernahme eines Ladengeschäftes Ihren maßlosen Stolz beleidigte, sich so überaus grausam und völlig von mir wandten. Allein die Weise, in welcher Sie mich jetzt traktieren, schreit zum Himmel, und sollten Sie vermeinen, dass ich mich angesichts Ihres Schweigens kontentiert und still verhalten werde, so irren Sie gröblichst. Der Kaufpreis Ihres neu erworbenen Hauses in der Mengstraße hat 100.000 Courantmark betragen und ist mir ferner bekannt, dass Ihr Sohn aus zweiter Ehe und Associé Johann bei Ihnen mietweise wohnhaft ist und nach Ihrem Tode mit dem Geschäfte auch das Haus als alleiniger Besitzer übernehmen wird. Mit meiner Stiefschwester in Frankfurt und ihrem Gatten haben sie Vereinbarungen getroffen, in die ich mich nicht zu mischen habe. Was aber mich, ihren ältesten Sohn, angeht, so treiben sie ihren unchristlichen Zorn so weit, es schlanker Hand zu refüsieren, mir irgendeine Entschädigungssumme für den Anteil am Hause zukommen zu lassen. Ich habe es mit Stillschweigen übergangen, als sie mir bei meiner Verheiratung und Etablierung 100.000 Courantmark auszahlten und mir testamentarisch ein für allemal nur ein Erbteil von 100.000 zusprachen. Ich war damals nicht einmal hinlänglich orientiert über ihre Vermögensverhältnisse. Jetzt jedoch sehe ich klarer, und da ich mich nicht als prinzipiell enterbt zu betrachten brauche, so beanspruche ich in diesem besonderen Falle eine Entschädigungssumme von 33.335 Courantmark, will sagen ein Drittel der Kaufsumme. Ich will keine Vermutungen darüber anstellen, welchen verdammungswürdigen Einflüssen ich die Behandlung verdanke, welche ich bislang zu dulden genötigt war. Aber ich protestiere gegen dieselbe mit dem ganzen Rechtssinn des Christen und des Geschäftsmannes und versichere Sie zum letzten Male, dass, sollten Sie sich nicht entschließen können, meine gerechten Ansprüche zu respektieren, ich Sie weder als Christ noch als Vater noch als Geschäftsmann länger werde achten können. Gotthold Buddenbrook. Verzeih, wenn es mir kein Pläsier macht, dir diese Litanei noch einmal vorzubeten. Voilà! Und mit einer grimmigen Bewegung warf Johann Buddenbrook den Brief seinem Sohne zu. Der Konsul fing das Papier auf, als es in der Höhe seiner Knie flatterte, und folgte mit verwirrten und traurigen Augen den Schritten des Vaters. Der alte Herr ergriff den langen Kerzenlöscher, der beim Fenster lehnte, und ging stramm und erzürnt am Tische entlang in den entgegengesetzten Winkel zum Kandelaber. »Assez«, sage ich, »n'en parlons plus. Punktum. Ins Bett. En avant.« Eine Flamme nach der anderen verschwand ohne Auferstehen unter dem kleinen Metalltrichter, der oben an der Stange befestigt war. Es brannten nur noch zwei Kerzen, als der Alte sich wieder nach seinem Sohne umwandte, den er dort hinten kaum zu erkennen vermochte.
»Eh bien, was stehst du? Was sagst du? Du musst doch irgendetwas sagen.«
»Was soll ich sagen, Vater? Ich bin ratlos.«
»Es passiert leicht, dass du ratlos bist.« warf Johann Buddenbrook mit böser Betonung hin,
obgleich er selbst wusste, dass diese Bemerkung nicht viel Wahres enthielt und dass sein Sohn und Associé ihm manches Mal im entschlossenen Ergreifen des Vorteils überlegen gewesen war. Schlechte und verdammungswürdige Einflüsse«, fuhr der Konsul fort. »Das ist die erste Zeile, die ich entziffere. Sie begreifen nicht, wie mich das quält, Vater. Und er wirft uns Unchristlichkeit vor.«
»Du wirst dich durch dieses miserable Geschreibsel einschüchtern lassen, ja?«
Johann Buddenbrook kam zornig herbei, den Kerzenlöscher hinter sich herschleifend.
»Unchristlichkeit! Ha! Geschmackvoll, muss ich sagen, diese fromme Geldgier! Was seid ihr eigentlich für eine Kompanie, ihr jungen Leute? Wie? Den Kopf voll christlicher und fantastischer Flausen und Idealismus. Und wir Alten sind die herzlosen Spötter. Und nebenbei die Julimonarchie und die praktischen Ideale. Und lieber dem alten Vater die gröbsten Sottisen ins Haus schicken, als auf ein paar tausend Taler verzichten. Und als Geschäftsmann wird er geruhen, mich zu verachten. Nun, als Geschäftsmann weiß ich, was Faux-Frais sind. Faux-Frais«, wiederholte er mit grimmigem pariserischen Gurgel-R. »Ich mache mir diesen exaltierten Schlingel von einem Sohn nicht ergebener, wenn ich mich demütigen sollte und nachgeben.«
»Lieber Vater, was soll ich antworten? Ich will nicht, dass er recht hat mit dem, was er von Einflüssen sagt. Ich bin als Teilhaber interessiert, und gerade deshalb dürfte ich dir nicht raten, auf deinem Standpunkt zu bestehen. Jedoch, und ich bin ein so guter Christ als Gotthold, jedoch,
ja, du hast meiner treu recht, jedoch zu sagen, Jean. Wie verhalten sich die Dinge denn eigentlich? Damals, als er für seine Mamsell Stüving inflammiert war, als er mir Szene für Szene machte und am Ende meinem strengen Verbot zum Trotz diese Mésalliance einging, da schrieb ich ihm, »Mon très cher fils, du heiratest deinen Laden, punktum. Ich enterbe dich nicht, ich mache kein Spektakel, aber mit unserer Freundschaft ist es zu Ende. Hier hast du 100.000 als Mitgift, ich vermache dir andere 100.000 im Testamente, aber damit basta. Damit bist du abgefertigt, es gibt keinen Schilling mehr.« Dazu hat er geschwiegen. Was geht es ihn an, wenn wir Geschäfte gemacht haben? Wenn du und deine Schwester eine tüchtige Portion mehr bekommen werden? Wenn von dem Erbteil, das euer ist, ein Haus gekauft wurde?
Wenn Sie verstünden, Vater, in welchem Dilemma ich mich befinde. Um der Familieneintracht willen müsste ich raten, aber...« Der Konsul seufzte leise auf, an seinen Stuhl gelehnt. Johann Buddenbrook spähte, gestützt auf die Löschstange, aufmerksam in das unruhige Halbdunkel hinein, um den Gesichtsausdruck des Sohnes zu erforschen. Die vorletzte Kerze war heruntergebrannt und von selbst erloschen. Nur eine flackerte noch, dort hinten. Dann und wann trat eine hohe, weiße Figur ruhig lächelnd aus der Tapete hervor und verschwand wieder. »Vater, dieses Verhältnis mit Gotthold bedrückt mich«, sagte der Konsul leise.
»Unsinn, Jean! Keine Sentimentalität! Was bedrückt dich?«
»Vater, wir haben hier heute so heiter beieinander gesessen. Wir haben einen schönen Tag gefeiert. Wir waren stolz und glücklich in dem Bewusstsein, etwas geleistet zu haben, etwas erreicht zu haben, unsere Firma, unsere Familie auf eine Höhe gebracht zu haben, wo ihr Anerkennung und Ansehen im reichsten Maße zuteil wird. Aber, Vater, diese böse Feindschaft mit meinem Bruder, deinem ältesten Sohne. Es sollte kein heimlicher Riss durch das Gebäude laufen, das wir mit Gottes gnädiger Hilfe errichtet haben. Eine Familie muss einig sein, muss zusammenhalten, Vater. Sonst klopft das Übel an die Tür.«
»Flausen, Jean! Possen! Ein obstinater Junge!«
Es entstand eine Pause. Die letzte Flamme senkte sich tiefer und tiefer.
»Was machst du, Jean?« fragte Johann Buddenbrook. »Ich sehe dich gar nicht mehr.«
»Ich rechne«, sagte der Konsul trocken.
Die Kerze flammte auf, und man sah, wie er gerade aufgerichtet und mit Augen, so kalt und aufmerksam, wie sie während des ganzen Nachmittags noch nicht hereingeschaut hatten, fest in die tanzende Flamme blickte. »Einerseits, Sie geben 33.335 an Gotthold und 15.000 an die in Frankfurt, und das macht 48.335 in Summa. Andererseits,
Sie geben nur 25.000 an die in Frankfurt und das bedeutet für die Firma einen Gewinn von 23.335. Das ist aber nicht alles. Gesetzt, Sie leisten an Gotthold eine Entschädigungssumme für den Anteil am Hause, so ist das Prinzip durchbrochen. So ist er damals nicht endgültig abgefunden worden. So kann er nach Ihrem Tode ein gleich großes Erbe beanspruchen wie meine Schwester und ich. Und dann handelt es sich für die Firma um einen Verlust von Hunderttausenden, mit dem sie nicht rechnen kann. Mit dem ich als künftiger alleiniger Inhaber nicht rechnen kann. Nein, Papa, beschloss er mit einer energischen Handbewegung und richtete sich noch höher auf. Ich muss Ihnen abraten, nachzugeben.
Na also, punktum, non parlons plus, en avant, ins Bett.
Das letzte Flämmchen verlosch unter dem Metallhütchen. In dichter Finsternis schritten die beiden durch die Säulenhalle und draußen, beim Aufgang zum zweiten Stocke, schüttelten sie einander die Hand.
»Gute Nacht, Jean. Courage, du. Das sind so Ärgerlichkeiten. Auf Wiedersehen morgen beim Frühstück.«
Der Konsul stieg die Treppe hinauf in seine Wohnung, und der Alte tastete sich am Geländer ins Zwischengeschoss hinunter. Dann lag das weite alte Haus wohlverschlossen in Dunkelheit und Schweigen. Stolz, Hoffnungen und Befürchtungen ruhten, während draußen in den stillen Straßen der Regen rieselte und der Herbstwind um Giebel und Ecken pfiff. Zweiter Teil. 1. 2,5 Jahre später, um die Mitte des April schon, war zeitiger als jemals der Frühling gekommen, und zu gleicher Zeit war ein Ereignis eingetreten, das den alten Johann Buddenbrook vor Vergnügen trällern machte und seinen Sohn aufs Freudigste bewegte. Um 9 Uhr eines Sonntagmorgens saß der Konsul im Frühstückszimmer vor dem großen braunen Sekretär, der am Fenster stand, und dessen gewölbter Deckel vermittelst eines witzigen Mechanismus zurückgeschoben war. Eine dicke Ledermappe, gefüllt mit Papieren, lag vor ihm. Aber er hatte ein Heft mit gepresstem Umschlage und Goldschnitt herausgenommen und schrieb, eifrig darüber gebeugt, in seiner dünnen, winzig dahineilenden Schrift, emsig und ohne Aufenthalt, es sei denn, dass er die Gänsefeder in das schwere Metalltintenfass tauchte. Die beiden Fenster standen offen, und vom Garten her, wo eine milde Sonne die ersten Knospen beschien und wo ein paar kleine Vogelstimmen einander kecke Antworten gaben, wehte voll frischer und zarter Würze die Frühlingsluft herein und trieb dann und wann sacht und geräuschlos die Gardinen ein wenig empor. Drüben, auf dem Frühstückstische, ruhte die Sonne blendend auf dem weißen, hier und da von brosamen gesprenkelten Leinen und spielte in kleinen, blitzenden Drehungen und Sprüngen auf der Vergoldung der mörserförmigen Tassen. Beide Flügel der Tür zum Schlafzimmer waren geöffnet, und von dort her vernahm man die Stimme Johann Buddenbrooks, der ganz leise nach einer alten, drolligen Melodie vor sich hin summte: »Ein guter Mann, ein braver Mann, ein Mann von Komplaisancen. Er kocht die Suppe und wiegt das Kind und riecht nach Pomeranzen.« Er saß zur Seite der kleinen Wiege mit grünseidenen Vorhängen, die bei dem hohen Himmelbett der Konsulin stand und die er mit einer Hand in gleichmäßiger Schwingung erhielt. Die Konsulin und ihr Gatte hatten sich, der leichteren Bedienung halber, für einige Zeit hier unten eingerichtet, während ihr Vater und Madame Antoinette, die eine Schürze über dem gestreiften Kleide und eine Spitzenhaube auf den dicken weißen Locken, sich dort hinten am Tische mit Flanell und Linnen zu schaffen machte, das dritte Zimmer des Zwischengeschosses zum Schlafen benutzten.